Herzlich willkommen und herzliches Grüß Gott, sagt Ihnen Ihre Anjuta Engert zur Lebenshilfe. Heute mit dem Thema, wie können wir unsere Kinder zum Glauben erziehen? Dazu darf ich herzlich begrüßen Christa Mewes, die uns jetzt aus Uelzen zugeschaltet ist. Ja, Frau Mewes, darf ich Ihnen gleich vorstellen. Vorab vielleicht noch eine kleine Einstimmung auf unser Thema. Wie können wir unsere Kinder zum Glauben erziehen? Worum geht es da eigentlich? Vielleicht kennen Sie das Lied von Jürgen Werth, in dem es heißt, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Und die vierte Strophe, die gipfelt dann in der Aussage, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes und ein Genialer noch dazu. Dagegen präsentiert sich die ganze Debatte von Politikern und Politikerinnen sehr launenhaft über das Thema Kindererziehung und Betreuungsgeld. Aussagen und Forderungen wie etwa Krippenpflicht für alle Säuglinge, am besten noch Ganztagskitas, damit die Bildung, die sogenannte Bildung ab dem zweiten Lebensmonat garantiert sei, Ganztagsschule verpflichtend, staatliche Hoheit über deutschen Kinderbetten und so weiter und so weiter. Frauen sollen dabei auf dem Arbeitsmarkt verwertet werden und sich dabei frei und selbstbestimmt fühlen, während ihre Kleinsten, die ihre Bedürfnisse nicht einmal artikulieren können, vom Staat fremd betreut werden. Und den ganzen staatlichen Zwang soll Frau, Mann und Familie sich freiwillig antun, jenseits aller bereits gewesenen Verhältnisse in kommunistischen Diktaturen? Ja, wo bleibt denn da eigentlich die Frage nach dem Kindeswohl? Schon mal gehört? Ja, haben so manche Politiker eigentlich schon mal Kinderaugen gesehen, die nach einem fremdbetreuten Krippentrag müde, traurig, frustriert, emotional gestutzt ihre Mutter kaum wiedererkennen? Ist das normal? Aber Kinderaugen dagegen, die ungebrochen Geborgenheit, geliebt sein und beschützt sein, vor allem ihrer Mutter erfahren haben, die strotzen eigentlich von Lebenslust und Forschereifer oder sind ganz gebannt und aufmerksam von jedem neuen Erleben, zum Beispiel einer Blume, eines Steines, einer Wasserpfütze oder dem weichen Moos an der Mauer. Und dafür brauchen sie die Möglichkeit, in einem geschützten Raum wie der Familie, die flexibel auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Ja, geliebt sein, Geborgenheit, beschützt sein, davon kann ein Baby gar nicht genug bekommen, um emotional stabil und sozusagen, wie es immer gerne heute heißt, gebildet, verantwortlich sein Leben einmal meistern zu können. Warum sind nun diese drei Grundpfeiler im Leben eines Kindes auch so wichtig für seine religiöse Erziehung? Darüber wird uns Frau Mewes gleich einiges erzählen. Ja, zuvor will ich Sie einfach noch mal kurz vorstellen. Sie sind ja Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin mit 121 Büchern, die von Ihnen auf dem Markt erschienen sind. Ich glaube, dabei ist es stabil geblieben, oder Frau Mewes?
Ja, nein, dabei soll es bleiben.
Dabei soll es bleiben, aber Sie sind immer noch dabei, auch Neuauflagen zu basteln oder herauszugeben.
Ja.
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Und das ist erstaunlich, denn Sie sind, ja, man höre und staune, Jahrgang 1925, das heißt 87 Jahre alt und immer noch auch mit Vorträgen, mit Terminen, mit Sendungen, mit auch Fernsehsendungen unterwegs. Wie ist das eigentlich? Sie haben ja schon vieles an Zeitströmungen erlebt, auch einiges, was wiederkehrt. Wie wirkt das auf einen Menschen, der einfach schon das ganze letzte Jahrhundert miterlebt hat? Ja, das muss man ja auch alles verkraften und vielleicht erkennen Sie auch das ein oder andere, was dann wiederkehrt.
Ja, nun, es gibt immer wiederkehrende gleiche Schwierigkeiten, aber wir haben eine besondere Schwierigkeit. Die Veränderung, die uns vor 45 Jahren geschehen ist, ist sehr destruktiv. Und das konnte man erkennen. Ich habe das erkannt, deswegen bin ich überhaupt nur in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich das als Fachfrau, als eine, die sich psychologisch ausgebildet hat und Erfahrung in der Praxis gewonnen hat, erkenne. Und das ist das Schmerzliche heute, dass der Trend sich immer noch nicht wendet, während die Bevölkerung doch auch ja, spürt, ahnt, wie hier Negatives so dominant wird, dass daraus viel Unglück entsteht.
Ja, und um dieses Unglück abzuwenden, ins Positive zu wenden, dazu haben Sie auch seit 1996 einen Verein gegründet, Verein Verantwortung für die Familie, um auch diese Themen einfach dafür sensibel zu machen und etwas auch für die Familie zu tun. Und seit 2000 gibt es auch die Fortbildungseinrichtung Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM, das haben Sie gegründet. Um einfach auch gestandene Mütter da zu befähigen, junge Eltern dann über sachkundige Erziehung zu informieren. Und das hören wir eigentlich heute auch allenthalben, dass das auch einfach eine Not ist. Aber ja. Frau Mewes, jetzt darf ich Sie erstmal bitten, unser Thema heute ist Erziehung zum Glauben. Aber da gehört erstmal das ganz grundsätzlich und der Anfang auch dazu. Wir sind gespannt auf das, was Sie uns vorbereitet haben.
Ja, danke schön. Kürzlich rief mich eine Frau an und klagte, dass ihre beiden jugendlichen Söhne sie wegen ihrer Kirchentreue lächerlich zu machen suchten und sich weigerten, noch weiter am Gottesdienst teilzunehmen. Was sollen wir da noch immer hinrennen, meinten sie abfällig. Das ist doch wirklich von vorgestern. Selbst auf dem Mond haben sie den lieben Gott nicht gefunden. Im Grunde haben sich die Leute doch alles nur ausgedacht. Ich gab der Mutter den Rat, ihre Söhne mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und die heißt, dass sie selbst mit dieser Ansicht veraltet sind. In jüngster Zeit würden selbst ehemalige eingeschworene Atheisten zum Glauben zurückkehren, weil sich jetzt durch wissenschaftliche Studien ergeben hätte, kirchentreuer Glaube, in der Familie gelebt, hat sich als die gesündeste Lebensform erwiesen. Im statistischen Mittel gibt es bei diesen Menschen weniger Krankheiten und die Gläubigen haben eine längere Lebenserwartung sogar. Ja, sie überleben in sehr viel größerer Zahl lebensgefährliche Operationen, wenn sie gläubig sind und für sie gebetet wird. In gläubigen Familien gibt es auch weniger Scheidungen und viel weniger Süchte, vom Rauchen bis zum Rauschgift. In der Tat, unsere Kinder und Jugendlichen haben es heute schwer. Während früher die Menschen weitgehend in den kirchlichen Glaubensnormen verwurzelt waren, werden sie heute durch den atheistischen Trend in den Medien und manchmal sogar in schulischen Unterrichtsweisen, die unter dem Einfluss des naturwissenschaftlichen atheistischen Denkens stehen, zur selbstständigen Auseinandersetzung mit dem Existenzgrund aufgefordert, so aber auch viel stärker mit Zweifeln, mit Ungewissheit und mit Ungläubigkeit konfrontiert. Gottes Tod hat der Philosoph Nietzsche schon vor über 100 Jahren gerufen. Seitdem haben immer mehr Wissenschaftler verkündet, wir schaffen das im 20. Jahrhundert allein. Wir brauchen so eine unsichtbare Instanz Gott und den Glauben an diese Instanz gar nicht mehr. Wir sind allein schon so tüchtig. Solche Verhöhnungen des Glaubens stehen aber nicht nur auf sehr schwankendem Boden. Sie haben sich im letzten Jahrhundert ad absurdum geführt. Dieses hochmütige Alles allein können hat sich im 20. Jahrhundert schon auf der ganzen Linie als untauglich erwiesen. Man gerät in bittere Sackgassen, wenn man das moderne Leben ohne Gott zu bestehen versucht. Da wird viel verändert heute, aber es wird so böse verändert. Zum Beispiel, dass der Atommüll die Erde verstrahlt, die Luft durch Abgase vergiftet wird und die Nahrungsmittel von giftigen Stoffen nur so strotzen. Immer weniger Kinder werden geboren. Plötzlich auch viel Unglück im Umgang miteinander. Die Menschen können sich nicht mehr miteinander vertragen. Die Hälfte der Ehen in Deutschland wird geschieden und die Kinder werden in einer so großen Zahl seelisch krank, dass viele von ihnen nicht einmal in der Grundschule ruhig und konzentriert dem Unterricht folgen können. Da wird so viel ohne Glauben gelebt, ausgelebt und Lust gehabt, um noch schließlich doch zu erleben, dass die Depression, dass der Selbstmord schon in der jungen Generation und mitten im Wohlstand, dass die Kriminalität, die Gewalttaten immer mehr zunehmen. Es ist ein verheerend negatives Erlebnis, dass man auf der Basis des Glaubensverlustes und der Glaubensverleugnung erzielt hat. Und darüber hinaus können wir über Mitteleuropa hinausschauen. Unser Globus ist klein geworden. Wir können viele Informationen zusammentragen. 70 Jahre lang setzte das Riesenreich der Sowjetunion samt ihren Satellitenvölkern auf ein Leben ohne Gott, ja in Feindschaft mit ihm. Viele Menschen mussten dort als Märtyrer elend sterben, wenn sie ihren Glauben bekundeten. Das Ergebnis: der totale Zusammenbruch, Verarmung der Bevölkerung und seelischer Ruin mit 40 Millionen alkoholkranken Menschen in der damaligen Sowjetunion. Mühsam beginnt Russland jetzt mit Hilfe einer Reanimierung des Glaubens neue Kraft zu gewinnen. Wenn wir diese Bilanz ziehen, dann wird uns klar, Erziehung zum Glauben ist Not. Tut auch dieser jungen Generation und an erster Stelle Not als das Allerwichtigste. Wir müssen uns wehren, wenn man den Glauben nicht mehr ernst nimmt und sagt, das brauchen unsere Kinder ja gar nicht mehr zu lernen. Sie sollen doch Mathematik und Englisch lernen. Das ist das, was sie brauchen. Wozu brauchen sie den Glauben? Oh, sie brauchen ihn 30 Mal notwendiger als Mathematik und Englisch. Er ist das Allerwichtigste. Und es war richtig, dass Religion früher das Kopffach auf den Zeugnissen der Schulen war. Kämpfen Sie mit dafür, dass wir hier wieder die Prioritäten richtig setzen. Wie viel Glaubenswissen ist hier mittlerweile bereits bei der mittleren Generation verloren gegangen? Manche Erzieher in den Kindergärten, manche Grundschullehrer haben sich in Deutschland seit Jahrzehnten daran gemacht, bei den Kindern weihnachtliche und österliche Feiern abzuschaffen und an ihre Stelle entmythologisiertes Wirklichkeitsverständnis, wie sie das nannten, zu setzen. Ein Vierjähriger zum Beispiel kommt verstört nach Hause und erklärt: Klaus, der Erzieher, hat gesagt, der Großvater ist nicht im Himmel. Im Himmel ist gar keine Luft, da kann der Großvater gar nicht atmen. Er ist im Sarg unter der Erde und wird nie wieder lebendig werden. Mama, sagt dieses clevere Bürschchen, da will ich nicht wieder hingehen in diesen Kindergarten. Die lügen uns doch bloß an. Ich weiß doch, dass der Opa im Himmel ist. Ich habe ihn gesehen, als ich neulich schlief. Er hatte da auch einen Schaukelstuhl und eine Zeitung und hat genickt und gewinkt. Warum reden die im Kindergarten solchen Quatsch? Quatsch ist es auch, wenn man den kleinen Kindern heute ihre klare Ausrichtung, ein Junge oder ein Mädchen sein zu wollen, ausreden will. Mit der sogenannten Gender-Mainstreaming-Ideologie, die jetzt zu pädagogischen Programmen ausgearbeitet worden sind und in Kindergärten und Grundschule angewandt werden. Kinder, die sich dagegen wehren, kennen die Wahrheit ganz offensichtlich besser als ihre superschlauen Helfer. Es täte denen gut, sich der Worte Christi zu erinnern. Wahrlich, ich sage euch, so ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht schauen. Wäre es für unsere Kinderarbeit in den Gemeinden nicht nötig, sich an diesen Ausspruch zu halten, um zunächst einmal durch Beobachtung herauszufinden, was Christus gemeint haben könnte mit diesem geheimnisvollen Wissen der Kinder? Bereits der Glaube des Siebenjährigen an die Auferstehung des Großvaters zeigt, es gibt in den Kindern ein Leben in der Bilderwelt des Unsichtbaren. Sie erfassen mehr, nicht weniger von unserer seelischen Existenz als wir Erwachsenen. Sie sind noch nicht durch Intellektualisierung verengt und auf das oberflächlich Sichtbare eingegrenzt und mit künstlichen Scheuklappen versehen. Die Kinder haben noch Gespür für die Dinge, die hinter dem Bereich des Sichtbaren liegen. Denn die Wirklichkeit des Menschen ist viel tiefer, als das nur sinnlich wahrnehme. Sie verhält sich zu diesem wie ein Eisberg mit seinem kleinen Hütchen an der Oberfläche zu einem in der Tiefe seinen Teil. Es bedeutet daher eine traurige Verarmung des Menschen, wenn wir unseren Kindern allein das oberflächlich Wahrnehmbare als das einzig Wahre vermitteln. Es ist dringlich, dass die Erzieher sich von ihrer Verkopfung befreien, um der Glaubenstiefe von kleinen Kindern gerecht werden zu können. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Erziehenden wieder lernen, auch ihr eigenes Angerührtsein vom Heiligen als seelische Wirklichkeit zu betrachten. Wie aber können wir in der Familie die Kinder zum Glauben erziehen? Nun, da kann ich aus meinem Fachbereich eine weitere Erkenntnis bringen. Die Hauptvoraussetzung, um später einem Gott vertrauen zu können, der alles lenkt und alles birgt, der den Einzelnen liebt, die Hauptvoraussetzung dazu ist nicht erst die Belehrung, sie kommt erst später, sondern die Hauptvoraussetzung dazu ist, dass das Kind Geborgenheit, Geliebtsein erfährt, Beschütztsein auch durch das Gebet erlebt, sodass die Gegebenheit, fest umfangen zu sein, sich tief in seinem Herzen einprägt. Diese Voraussetzung aber ist keine Sache der späten Kindheit, sondern sie ist eine Sache der frühen Kindheit. Vorbildlich gelebte, gläubige Liebe im Elternhaus, das ist die Voraussetzung zum Glauben der Kinder. Glauben an das große, unsichtbare Du hinter unserer Seelentür hat eine Voraussetzung, nämlich die, dass das Gefühl, die Seele, die Intuition eines Menschen, auf die hin er angelegt ist, sich auch entfaltet. Dem Menschen müssen seine Antennen verfügbar sein, um die Botschaften Gottes, um seine Antworten auf unsere Fragen aufnehmen zu können. Die Antworten Gottes, die personale Verbindung zu ihm, laufen zunächst nicht über unseren Intellekt, nicht über unser Großhirn. Sie sind eine Sache des Gespürs des Seelenorgans für die Verbindung. Diesem Seelenorgan muss zur Entfaltung verholfen werden. Das kann durch Vernachlässigung und falsche Behandlung unterentwickelt bleiben. Es kann verkümmern. Und damit verkümmert dann auch die Möglichkeit zu vertieften Einsichten, zum Hindurchschauen durch die Oberfläche des Lebens, hinein in seine inneren Zusammenhänge. Diese Gegebenheiten hat jetzt sogar die neue Hirnforschung bestätigt. Über das Gefühl der Geborgenheit in der frühen Kindheit entfaltet sich das Gehirn in einer optimalen Weise. Sogar die Entfaltung der Intelligenz hat deshalb ihre Voraussetzung in der opferbereiten Liebe in der Familie, besonders der leiblichen Mutter. Auch auf diese Weise beweist sich also die Wahrheit des Christentums. Der Mensch ist von Kopf bis Fuß auf Liebe, auf den Höchstwert des Christentums geradezu programmiert. Deshalb ist die Familie auch nichts weniger als eine Vorgabe Gottes. Sie ist nicht im Mindesten abschaffbar, wie es die Linken seit 1968 in unseren Ländern versuchen. Sie ist vielmehr die Basis für den Weg, der zur Lebenserfüllung führt. Sie ist eine Chance, das mit den Menschen unvergänglich Gewollte zu erfüllen, durch seine freiwillige Mitarbeit an der Schöpfung, den Sieg der Liebe hier auf Erden zu verwirklichen. Der Weg zum Glücklichsein, zur Lebenserfüllung durch Liebe und Arbeit bedarf der Bereitschaft von Eltern für ihr Kind. Das Opfer der Eltern in dieser Hinsicht ist Voraussetzung zur Opferbereitschaft der Kinder später. Mit ihrer Liebe der Eltern also kann der Mensch geistig höhere Entwicklungsstufen erreichen. Denn wer nicht aus Liebe verzichten kann, freiwillig, um des geliebten anderen willen, hat keine Chance zur Sozialisierung und Überwindung egozentrischer Bedürfnisse. Solche Erfahrungen der Kinder im Nest der Familie schaffen die Voraussetzung zu der Fähigkeit, später zwischenmenschliche Beziehungen eingehen und erhalten zu können und zu Gott zu finden. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch wird eben deshalb am ehesten gleichnishaft und vorbereitend in der Familie geübt. Resümee, das Verhalten der Eltern durch die gesamte Kindheit ihrer Kinder hindurch hat den allergrößten Einfluss auf ihr späteres Gottesbild. Ob die mütterlichen Züge Gottes erlebbar wurden, wie er sie uns in Jesaja 66,12 zugesprochen hat, ihr sollt auf den Armen getragen werden und auf den Knien wird man euch freundlich halten. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das hängt weitgehend davon ab, ob man eine Mutter gehabt hat, die sich so verhielt. Eine wichtige Vorwarnung zu religiösem Erleben ist aber auch eine gütige und starke Vaterfigur in der Kindheit. Unmündige Kinder brauchen väterliche Autorität auch als Vorbereitung für eine ehrfürchtige Einstellung zu Gott. Kinder, die eine echte Autorität bekunden, nicht falsch, sich autoritär gebärdenden Vater erlebt haben, wird es leichter, Ehrfurcht zu Gott zu entfalten. Nur ein starker Vater kann dem noch schwachen Kind Schutz geben. Aber auch der entwicklungspsychologisch notwendige Ungehorsam der Trotzperioden des kleinen Kindes kann ohne das Verbot nicht zur Entfaltung kommen. Wir machen die Erfahrung, dass Kinder, die heute in einer Laissez-faire-Atmosphäre erzogen werden, ihre Eltern keineswegs als gütige, freilassende, zur Demokratie hinführende Erzieher verstehen, wenn sie dann älter werden, sondern dass sie sich einfach missverstanden fühlen und die Eltern erleben als die Gleichgültigen. Der Vater muss das beschützende, Orientierung gebende, aber auch großherzige Vorbild sein. Und sogar die Geschwister können in einer gesunden Familie den Glauben, vor allem die Befähigung zur Glaubensgemeinschaft, vorbereiten. Über die erlernte Zusammengehörigkeit und den als positiv erlebten Zusammenhalt hinaus übt sich in der Familie auf natürliche Weise das Verständnis für Hierarchie vor. Die Jüngeren schauen auf die ihnen Vorangehenden, die Vorgeborenen. Sie ahmen vor allem weitgehend und vorrangig das ihnen nächstältere Kind nach. So wie das Kind in einer größeren Geschwisterschar gelernt hat, sich einzufügen, am Vorbild der kleinen oder auch großen Vormacher zu wachsen, so ist das später auch im kirchlichen Leben möglich, wenn eine Elterninstanz vorhanden war, die der Familie ebenso großzügig wie zusammenhaltend und ordnend vorstand. Die Tendenz unserer Zeit, Hierarchie abzulehnen, weil man ihren Sinn nicht mehr versteht und sie deshalb durch eine Angleichung Ungleicher zu ersetzen, findet durch die intakte Familie natürliche Gegenargumente. Denn in der Familie zeigt sich, dass Hierarchie unser natürliches Wachstums- und Ordnungssystem ist. Von dem zu lernen, der mit einem Entwicklungs- und Entfaltungsvorsprung, der mit mehr Wissen, mehr Pflichten und deshalb natürlich auch einigen Rechten mehr vorangeht, bedeutet Klugheit. Deshalb haben die Jüngeren oft auch Entfaltungsvorsprünge vor den Älteren und nachgewiesenermaßen Familienkinder vor solchen, die kollektiv allein mit Gleichaltrigen erzogen wurden. Vorlernen von Gemeinschaftsgefühlen für Brüder und Schwestern in Christo bedeutet auch, dass der Zusammenhalt im Familienclan, das Erleben, dass die Erwachsenen einer Sippe füreinander einstehen, dass sie gegenseitig in Zeiten der Not füreinander einspringen, sich gegenseitig beraten und aus- und aufhelfen, ist ein wichtiges Merkmal christlicher Erziehung und eine Voraussetzung dazu, dass verbale Glaubensinformation greifen kann. Deshalb ist es auch so sinnvoll, dass der Clan zu den großen familiären christlichen Festen, den Taufen, Firmungen, Hochzeiten und Beerdigungen zusammenkommt, dass auch Vettern und Cousinen, Onkeln, Tanten und Paten miteinander bekannt werden und durch die Gestaltung der Feste auch verstehen lernen, dass hier mehr gemeint ist als eine Geschenk- und Kuchenschlacht, sondern dass sich die gesamte Familie als eine kleine Gemeinde erlebt, die sich vorrangig auch durch gemeinsames Beten zusammengehörig fühlt. Das ist heute nötig, damit Kindern die in ihnen in natürlicher Weise vorhandene Empfangen Angstbereitschaft für den Glauben im Laufe ihrer Kindheit nicht abhanden kommt. Kinder sind doch in einer ihnen typischen Weise offen für den Glauben. Wenn man sie nicht bereits in ihren ersten Lebensjahren verbogen hat, stürmen sie gewissermaßen auf das Leben und das Glaubenswissen zu. Lebenslust, Tatendrang, Forschereifer und Hellhörigkeit kennzeichnen sie. Sie sind noch ungebremst, kreatürlich. Daraus resultiert ihre Naturnähe. Das heißt, ihre Faszination für Tiere, für Wasser, für Wald, für Busch und Feld. Sie haben einen unmittelbaren Sinn für das Geheimnisvolle. Sie sind im Mythos geradezu zu Hause. Aufgeschlossenheit für das Wunderbare, für Himmlisches, Mythisches ist ihnen zu eigen. Nikolaus, das Christkind, seine Engel, Gott Vater und seine Heiligen, die Himmelskönigin und der gute Hirte. Erzählungen darüber nehmen Kinder mit eben solcher Konzentration auf wie mit einer staunenswerten Zustimmung. Wenn sich christliche Erzieher klar machen, dass es das Ziel aller ihrer Bemühungen sein muss, in ihren Kindern Liebesfähigkeit zu wecken, dann wird deutlich, wie wenig man das heute im Kopf und Herzen hat und wie gedankenlos im Allgemeinen hier in unseren Kindern gesündigt wird. Ein fortgesetzt laufender Fernseher schadet, er hemmt die gesunde Entfaltung des Gehirns. Besinnliche Stille, auch mit einem Kind allein, ist hingegen sehr förderlich. Die Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes ist Stille, auch für unsere Kinder, die selbst so gerne Lärm machen. Erst in einem Freiraum der Stille geschehen dem Kind Einfälle, Erfindungen, Entdeckungen von Geheimnissen. Im natürlichen Umfeld und in freier Spielwahl erst entfaltet sich das Sensorium für den Heiligen Geist und damit allein die Möglichkeit zu echtem, fantasievollem Schöpfertum, das nichts anderes ist als ein Ausfluss und Zufluss des Schöpfers Gott selbst. Die Empfänglichkeit für den Glauben nicht zu zerstören, das ist heute gewiss eine mühsame Angelegenheit. In Bezug auf moralische Unterweisung sollte christliche Erziehung außerordentlich vorsichtig sein. Es kommt darauf an, dass wir die Dinge selbst wirken lassen. Wir dürfen nicht Religion und Moral predigen, sondern wir müssen sie leben. Und wir dürfen schon gar nicht unsere Kinder durch Ängstigung in ein moralisches Korsett zu zwängen suchen. Als geradezu unmoralisch muss es angesehen werden, wenn überirdische Instanzen bei kleinen Kindern als Erziehungsmittel verwendet werden. Besonders bei fantasiebegabten und sensiblen Kindern kann es auf diese Weise zu Schockerlebnissen kommen. Der Teufel wird dich holen, wenn du so weitermachst. Das sollten wir vermeiden, solche Reden. Wir können christlichen Altruismus im Erwachsenenalter nicht erreichen, wenn wir die Kinder überfordern. Sie sind ja zunächst noch kleine Wilde. Sie müssen durch die Stufen des Egoismus und auch des Besitztriebes erst allmählich hindurchwachsen, ehe sie das Gefühl haben können, als Erwachsene so stark, innerlich so reich zu sein, dass sie abgeben und wirklich mitmenschlich sein können. Das wichtigste Lebenspfund in der Glaubenserziehung ist deshalb das Gebet. Kleine Kinder sind dafür ganz ursprünglich empfänglich. Die immer gleichen Gebete sind zunächst wichtig. Unsere Kinder wollen das Gleiche. Sie sind ja in dieser Welt noch gar nicht eingewurzelt. Sie brauchen zunächst die gleichen Rituale, die gleichen Ordnungen des Tages, durch die sie Festigkeit und Sicherheit erhalten, die es ihnen möglich macht, die Angst vor der Dunkelheit dieser Welt allmählich abzubauen. Dazu gehört auch die tägliche Tischgemeinschaft, die mit einem Gebet begonnen und mit einem Dankgebet abgeschlossen sein will. Darauf müssen die Eltern heute besonders bedacht sein, weil sonst die Familiengemeinschaft zerrinnt und der Bezug des Dankens nicht mehr gelingt. Besonders das Abendessen ist geeignet, dass die Kinder nicht nur das Teilen lernen, sondern auch das sich mitteilen. Christliche Orientierungshilfe kann hier eingeflochten werden. Und deshalb ist heute die Tischgemeinschaft ganz unaufgehbar, besonders im Grundschulalter, um sie vor den Gefahren der Pubertät vorzuwarnen. Etwa vom 4. bis 5. Lebensjahr ab sollte es dann nicht nur bei diesen Ritualen gebeten bleiben, sondern dann wird auch das freie Gebet wichtig. Oft fangen die Kinder auch von sich aus an, kleine persönliche Wünsche betend vorzutragen. Lieber Gott, mach, dass morgen das Wetter gut wird, wenn Vater mit uns zur See fahren will. Und lieber Gott, mach, dass die Großmutter wieder gesund wird. Und lieber Gott, mach, dass es mir morgen wieder besser geht. Wenn Kinder so zu beten beginnen, ist es wichtig, ihnen zu erklären, dass wir allerdings nicht erwarten können, dass Gott sofort jedes Gebet erhört. Dass er uns auch zumuten kann und zumuten wird, dass das Erbetete zunächst nicht eintritt. Manchmal auch gar nicht. Wir können Gott nicht erpressen. Dann wäre er nicht mehr der Herrscher unserer Welt, sondern dann würden wir ihn in zu unserer Beherrschung zu bringen suchen. Man muss deshalb auch mit den Kindern in kindlicher Liebe und in kindhafter Form über den Glauben sprechen. Ganz besonders dann, wenn durch das Ausbleiben der Gebetserfüllung Zweifel auftauchen, damit nicht an dieser Stelle bereits ein Riss in der Glaubenswilligkeit des Kindes entsteht. Versäumen Sie das nicht, meine lieben Zuhörer. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte von einem meiner damals 5-jährigen Enkel erzählen. Er hatte eine Magenverstimmung und betete: Lieber Gott, lass mich heute Nacht nicht wieder brechen. Er brach aber dennoch wieder des Nachts. Als er das gerade hinter sich hatte, sagte er zu seiner Mutter: Und ich habe doch so gebetet, dass ich nicht wieder brechen muss. Nun hat er es aber doch nicht getan. Meine Mutter sagte: Unser großer, lieber Gott, er kann auch nicht immer so, wie er will. Damit wurde das Kind wieder schlafen gelegt. Am nächsten Morgen erzählte der kleine Kai mir, der Großmutter, die Geschichte etwas ausführlicher. Sie hatte ihm offenbar tiefen Eindruck gemacht. Er verdrehte aber die Worte seiner Mutter und sagte: Großmutter, der liebe Gott will eben auch nicht immer so, wie er kann. Und ist das theologisch nicht sogar viel besser als die Rede der Mutter des Kindes? Aus Kindermund wird uns manche Wahrheit kund. Es ist vielleicht so, dass unser großer Gott mit dem Geschenk der Freiheit an die Menschen ihnen auch die Möglichkeit der sofortigen Erfüllung der Wünsche meist vorenthält. Nicht wahr, meine lieben Zuhörer? Wir müssen in dieser Hinsicht unsere Kinder intensiv begleiten, damit keine Anfechtungen in ihnen wuchern können. Damit sie durch eine kindgemäße Glaubenserziehung darauf vorbereitet werden, später mit Hilfe des Glaubensschatzes ihr Leben besser bestehen zu können. Dazu gehört nicht nur das Gebet, dazu gehört vor allen Dingen auch noch das Erzählen bzw. Vorlesen von biblischen Geschichten. Holen Sie sie zu sich heran, die Kinderbibel. Es gibt herrliche, gut illustrierte Kinderbibeln. Wir haben da eine wunderschöne Literatur, in der neu die großen alten Darstellungen von Kain und Abel, von Adam und Eva, von der Arche Noah, von dem Wallfisch in Minerjona sitzt und wie sie alle heißen, diese ganzen wunderbaren Geschichten kindgemäß erzählt sind. Wir erleben doch, wie die Kinder die biblischen Geschichten in einer tiefen Aufmerksamkeit aufnehmen, in einem viel größeren inneren Verstehen, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Sein zu wollen wie Gott, es allein zu machen, ohne sich in den Dienst Gottes zu stellen, das ist die heutige Gefahr. Die großen Geschichten der Bibel warnen davor. Sie sind die Wahrheiten unseres Lebens in Bildern erzählt. würde bis morgen früh sprechen, wenn ich Ihnen erzählen wollte, dass alles, was alles für wunderbare, großartige, für uns heute gültige psychologische Wahrheiten in den Bildergeschichten der Bibel enthalten sind. Zur Erziehung zum Glauben im Kindesalter gehört auch das Anleiten der Eltern, bewusst christliche Feste zu feiern. Ich sage bewusstes Feiern. Das ist heute nötig, wo wir alle so mündig und bewusst geworden sind. Ich habe einen Test in meiner Praxis. Da wird gefragt, warum feiern wir Ostern? Dabei stelle ich immer wieder fest, es ist nur noch der kleine Prozentsatz, der häufig mit jetzt genau weiß, warum wir Ostern feiern. Sie wissen es nicht mehr. Es hat etwas mit Ostereiern zu tun, meinen Sie das? Aber das ist doch wohl reichlich wenig, nicht wahr? Es ist das Fest der Auferstehung des Herrn und das Hochfest des Glaubens. Das muss den Kindern vermittelt werden. Wie wunderbar können unsere Kinder Feste feiern. Wie gern feiern wir mit Kindern Weihnachten, weil wir uns anstecken lassen von ihren leuchtenden Augen, von ihrer unbändigen Freude, wie wir sie gar nicht mehr selbst empfinden können, weil die Kinder in ihrem Unbewussten noch verstehen, es handelt sich hier nicht darum, dass ich ein Schaukelpferd kriege oder eine Eisenbahn. Nicht darum allein. Es handelt sich um ein ungeheures Geschenk, um das Geschenk der größten Liebe, das in dieser Welt gemacht werden könnte, nämlich darum, dass der Erlöser in unser Leben trat, dass er hier geboren ist. Und das müssen wir mit unseren Kindern bewusst gestalten, es auch ganz bewusst zu einem Fest der Fülle machen. Dann dürfen wir auch eine dicke, schöne, fette, gefüllte Gans auf den Tisch bringen, wenn wir nur wissen, dass wir damit die Fülle der Liebe unseres Gottes feiern und nicht an unserem Bauch allein denken. Ja, wir dürfen auch an unserem Bauch denken, wenn wir zuerst die Fülle der Liebe im Kopf und im Herzen haben, für unsere Kinder, mit ihnen. Das Jugendalter birgt für die Kinder heute geradezu eine Glaubenskrise. Hier kommt es darauf an, wie fest der Glaube nun bereits durch die Eltern und durch die Gemeinde vorgeprägt ist und ob den Jugendlichen ein sie entzündender Firmunterricht durch einen tiefgläubigen Pfarrer zuteil geworden ist. Ohne treffende Erklärungen und Interpretationen mit Überzeugungskraft kann jugendlicher Zweifel bei den Kindern heute kaum noch überwunden werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erziehung zum Glauben zwei wesentliche Grundvoraussetzungen hat, zwei wesentliche Pfeiler. Erstens, wir müssen unseren Kindern das Erleben von Leitbildern schenken. Zweitens, wir müssen versuchen, unsere Kinder an die Glaubensinhalte heranzuführen. Zunächst über das Gefühl, über das Feste feiern, über die biblischen Geschichten, dann aber auch über den Kopf und durch die Plausibilität unserer Lebenswirklichkeit. Und drittens, wir müssen unseren Kindern durch unsere Nähe zu den Kindern Gottes Nähe plausibel machen. Aber andererseits können wir unsere Kinder nicht einfach mit Glauben impfen. Ja, wir dürfen es nicht einmal versuchen. Glaube ist letztlich Gnade. Gnade, die von Gott geschenkt wird. Was wir als Erzieher tun können, ist lediglich der Antenne zum Glauben zur Entfaltung zu verhelfen, sodass es den Kindern möglich wird, für das große Geschenk des Glaubens aufbereitet zu sein. Das bedeutet aber auch, dass der Erzieher um die Begrenzung seiner Kompetenz wissen muss. Wenn wir in dieser Weise die Erziehung zum Glauben für das Wichtigste aller Erziehung halten, dann haben wir auch wieder Chancen, dass es in der Zukunft seelisch gesunde Kinder gibt, die fröhlich sind, die seelisch stark sind und die in der Lage sind, die Liebe in der Welt zu mehren.
Der Lebenshilfe bei Radio Horeb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, wie wir Kinder zum Glauben erziehen können. Mein Name ist Anjuta Engert und als Gast haben wir heute Christa Mewes. Sie ist uns aus Uelzen zugeschaltet und hat bereits viele Anregungen gegeben zum Thema und vieles erläutert und erklärt. Und sie haben mir auch am Ende gesagt, wir können unsere Kinder nicht mit dem Glauben impfen, das wäre geradezu schädlich. Letztendlich ist der Glaube auch irgendwie immer eine Gnade. Das heißt, wir Erzieher werden auch bescheiden immer wieder auf den Weg gesetzt. Wir dürfen immer die Antenne zum Glauben, zur Entfaltung bringen und dazu verhelfen. Wir dürfen aber die Kinder auch nicht überfordern und dennoch haben wir auch eine große Verantwortung. Und da haben sich jetzt auch schon Fragen ergeben. Ich darf begrüßen Frau Deltscher aus Bad Homburg, mit der ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie.
Grüße Gott. Also alles, was Sie sagten, jeder Satz, hat so viel Wahrheit, alles, nur Wahrheit, pure Wahrheit. Und anders kann ich sagen, so bin ich erzogen worden. So eine wunderbare Jugend hatte ich. Und ich möchte diese Erfahrungen weitergeben an meinen Kindern. Und jetzt auf einmal, wie sie in die Welt geglitten sind, ins Ausland und so weiter, haben sie mit dem Buddhismus irgendwas. Und jetzt meine Tochter, die bringt so kleine buddhistische Figuren mit nach Hause und so weiter. Also ich bin darüber sehr, sehr traurig und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und sie geht auch nicht mehr in die Kirche und ihre Kinder auch nicht. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber. Ich habe ihnen nur auch, sie ist ja immer mit uns in die Kirche gegangen und sie hat alles so erlebt, so wie sie sagten, die ganzen wunderbaren Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles war eine Feier bei uns, eine wunderschöne. Und jetzt sind die Kinder so abgedriftet, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja, ja.
Außer beten.
Ja, ja, aber beten ist natürlich ungeheuer wichtig, nicht? Auf jeden Fall. Er hat es ja schon gesagt, in diesem kleinen Beispiel, nicht? Es ist ja sehr häufig so, dass Gott unsere Wünsche nicht sofort erfüllt. Aber ich habe selbst in meiner Praxis, gerade in dieser Hinsicht, weil ich mir angewohnt habe, durch die Jahre hindurch für meine dann auch sehr ungläubig, durch den Zeitgeist ungläubig gemachten Patienten immer zu beten. Und dann habe ich ganz oft erlebt, dass sie dann doch wieder hinfanden. Also es ist ja auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Schaf, nicht diese wundervollen Beispiele, die Christus uns bringt. Die sind ja auch wahr und sie können uns trösten. Sie können uns trösten, dass Christus dennoch denen, die jetzt nun da in die Welt stürzen und meinen, da draußen müsste doch die größere Wahrheit stecken, womöglich noch in einer anderen Religion oder so, nicht. Christus geht ihnen dennoch nach, denn dieses ist ja in sie hineingelegt. Und ich darf Ihnen das aus meiner großen Erfahrung sagen. Wenn denen dann irgendetwas sehr Bewegendes geschieht, also vor allen Dingen auch etwa zum Beispiel eine schmerzhafte Liebe, ein Liebesverlust, nicht zu einem Freund oder weiß der Himmel, oder eine Krankheit oder irgendwas, was wir ihrer Tochter natürlich nicht wünschen wollen, aber etwas, was sehr an die Grenze führt, dann ist häufig die Stunde da, dass sie wieder umkehren. Und wenn sie so eingebahnt sind, die Erfahrung habe ich so oft gemacht, dann ist es wirklich wie beim verlorenen Sohn, der nun erstmal bei den Schweinen gewesen sein muss und gemerkt hat, dass das nichts ist und dass man davon nicht satt wird, von den Eicheln, die Schweine fressen. Und dass man so zu dieser herrlichen Geborgenheit zurückkehren kann, die Mutter und der Vater nicht ihren Kindern nun schon gegeben hat durch die Kinder. Vertrauen Sie darauf, bitte.
Ja, ich danke schön. Ja. Sehr. Wissen Sie, ich bin ja schon alt, ich bin 86 und ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr gehen. Wenn ich nicht Radio Horeb hätte, wäre ich sehr einsam. Weil sie kümmert sich auch nicht viel um mich, ja. Sie will unbedingt, ich habe eine Frau, die mir hilft, ja, also die das Essen kocht oder einkauft, da ich das nicht mehr kann. Sie macht es aber nicht, ja. Also es ist
es ist alles furchtbar traurig.
Frau Deltscher,
hallo?
Ja.
Ich bin da. Ich bin ja genauso alt wie Sie, ein bisschen älter noch. Und Sie haben ja so recht. Die Kinder haben so viel mit sich selbst zu tun. Und dann vergessen sie häufig, wie bedürftig die Alten dann werden. Aber ich rate dann immer, Sie sind gläubig, Frau Belcher. Und wir haben was ganz Wunderschönes vor uns. Nicht etwas ganz Wunderschönes, dieses Tor, hinter dem Christus steht. Wir haben ja die heilige Hochzeit vor uns. Wir haben so ein schönes Fest, kann es doch gar nicht. Und darauf muss man hindenken, hinfühlen. Nicht, dann kriegt man wieder so viel Kraft, dass man also den Mangel und den Verlust, den man da von der Vergangenheit her spürt, überwinden kann. Dann kann man wieder fröhlich sein. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Radio Horeb hilft dabei.
Vielen Dank auch für Ihren Anruf, Ihre Frage, die bestimmt eine Frage ist, die viele auf dem Herzen haben und die Ihnen vielleicht auch unter den Nägeln brennt. Klar, wenn man natürlich auch sein ganzes Herz Blut da hineingibt in die Erziehung und dann eben auch mit ansehen muss, dass es anders läuft und dass die Kinder auf andere Wege gehen. Aber dennoch denke ich, das war sehr hoffnungsfroh, was Sie auch, Frau Mewes, dann gesagt haben. Und ich denke, das dürfen wir so hinnehmen, das dürfen wir in Anspruch nehmen und das dürfen wir einfach auch hoffen und glauben. Ich darf eine weitere Hörerin begrüßen. Frau Scheib ist uns aus St. Wendel zugeschaltet im Saarland. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte mich bedanken für die Sendung, wenn ich es auch nicht ganz mitverfolgen konnte. Ich habe noch eine Anregung zum Gebet, zu dem gemeinsamen Gebet mit den Kindern. Bei uns hat es sich so ergeben, dass wir dieses Gebet an den Frühstückstisch verlegt haben. Morgens, die Kinder in die Schule gingen, wo man dann wunderbar die Sorgen und Probleme der Kinder mit reinbauen konnte. Wir haben dann immer noch ein weiteres Vater unser, Ehre sei dem Vater, Grüß seist du Maria, mit angeschlossen. Für unsere eigenen Sorgen und Probleme, da haben wir dann die Kinder, ist eins nach dem anderen durchgegangen. Wir haben zum Beispiel für Klassenarbeiten gebetet, für den oder jenen Lehrer, der krank war, für diesen oder jenen Klassenkameraden. Für halt die ganzen Nöte, die die Kinder hatten, konnten wir wunderbar morgens mit reinholen. Auch für unsere Nöte um die Arbeitsplätze, um die Ausbildungsplätze. Es ist dann irgendwann, hatten wir etwas Probleme mit diesem morgendlichen Gebet, weil die Kinder halt zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Haus gegangen sind. Aber jetzt mittlerweile hat es sich wieder eingebürgert und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und ja, wir haben immer wieder, können auch jetzt unsere herangewachsenen Kinder, die doch jetzt schon mit 18 und 22 Jahren doch schon auch in einem Alter sind, wo man sagt, da haben viele, viele Probleme und trotzdem merken wir morgens immer wieder, dass dieses Morgengebet uns allen gut tut. Und dass auch wir immer wieder Gebetserhörungen erfahren dürfen. Und das finde ich für die Kinder natürlich jetzt auch vor allem in dem Alter sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn auch nicht alles so läuft, wie wir es gerne hätten.
Ja. Ja, das ist eine wunderschöne Anregung, Frau Scheib. Vielen Dank. Und eine Erweiterung noch dessen, was ich gesagt habe. Manche Mütter, habe ich erlebt, segnen morgens auch ihre Kinder. Wenn sie ein kleines Kreuz auf die Stirn machen, andere streichen ihnen dabei über den Kopf. Andere machen auch singen Segensgebete. Nicht? Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Aber ich finde auch wunderschön, wie Sie sagen, für einzelne Sachen zu beten dann direkt und sich dann auch zu freuen, wenn es dann gelungen ist mit dieser Arbeit nicht oder mit dem, worum gebetet ist. Ich erlebe einmal, dass ich auch in dieser Weise für meine Kinder gebetet habe. Die hatten einen so schrecklichen Lehrer und war immer im Begriff, dass er wegging. Er sollte nach Wernigerode. Da haben wir also morgens dann immer vor dem, bitte mach doch, dass der Herr jetzt, der Lehrer wirklich nach Wernigerode kommt. Eines Tages stürzten sie nach Hause und riefen schon von draußen, er ist weg, er geht aber nicht nach Wernigerode, er geht nach Walsrode. Das ist hübsch, nicht? Es gibt auch solche Gebete. Hallo?
Ja.
Ja, mit ins Gebet wieder mit einflechten.
Ja.
Und man, ja. Also ich habe bei unseren gemerkt, die haben wirklich, die gehen jetzt mittlerweile mit relativ offenen Augen durchs Leben und erkennen auch vielfach, wo die Nöte sind und kommen dann, Mama, da müssen wir für beten.
Ja.
Bin ich unendlich dankbar für.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, und ja. Sicher auch eine brauchbare Sache.
Ja.
Dankeschön.
Ich bedanke mich nochmal.
An Ihnen alles Gute nach St. Wendel. Vielen Dank, Frau Scheib. Ja, eine Gebetspraxis und auch die Tischgemeinschaft, ja. Wie wichtig das ist, das haben Sie angesprochen. Und wie auch jetzt gerade die Hörerin sagte, sie merkt das selber auch in der Familie, dass das auch Kindern gut tut, sich da zu versammeln, auch die Sorgen und die Nöte, einfach das, was einen auch belastet, loszuwerden, es auch abzugeben oder es auch als eine wirklich gemeinschaftsstiftende, ja, Stunde ist zu viel gesagt, aber zu empfinden und zu erfahren, auch wenn es vielleicht immer wieder eine Not ist, alle zusammen zu versammeln, weil doch ja jeder andere Termine hat und da ist es manchmal wirklich schwierig, auch eben noch diese gemeinsame Tischgemeinschaft dann zu haben.
Ja.
Und dann, je nachdem, wie die Kinder sind, die sind ja auch alle sehr unterschiedlich. Manche haben da weniger Zugang dazu, aber ich finde es auch mal sehr schön, wenn man zum Beispiel etwas nimmt, was die Kinder, eine Perle, eine schöne Perle für ein schönes Erlebnis, worüber sie sich gefreut haben, das tun wir dann in einem Krug. Und etwas, was nicht geglückt ist oder wo der eine den anderen wirklich geärgert hat, da nehmen wir dann eine dunkle Perle. Und auch davon dürfen wir uns dann losmachen und das abgeben und einfach bitten, Herr, mach du aus dem Wasser, das wir jetzt heute bringen, mit bescheidenen Händen eben dann Wein, mach du aus dem Schlechten noch etwas Gutes. Und das ist, finde ich, dann manchmal für Kinder, die jetzt gar keine Lust haben und wenn sie was in der Hand haben, dann geht es ihnen damit dann auch schon besser. Ja, und ich denke, wahrscheinlich werden auch viele mit der Frage kommen, wie sollen wir das denn am Sonntag handhaben? Ja, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen und es gibt kleine und es gibt größere und die kleineren sehen, Mensch, die größeren wollen nicht mehr, die fangen an zu murren und dann springen auch die kleineren auf den Zug auf und ja, dann haben wir da plötzlich so einen Ringen am Sonntag. Wie können wir das denn hinkriegen oder was raten Sie dazu, die Sonntagsmesse schon zu sagen, Mensch, das ist eine Pflicht, das wollen wir alle machen, da wollen wir nicht jeden Sonntag eine neue Diskussion anfangen. Wir wollen aber auch keinen Zwang ausüben, sondern kann man die Kinder irgendwie dahin bewegen, dass sie das auch irgendwie aus freien Stücken dann wieder machen?
Also ich habe ziemlich viel Erfolg damit gehabt oder habe es noch jetzt, indem ich da doch ziemlich Fraktur rede. Wir sind ja in einer ganz großen Gefährdung. Nicht? Wir sind in der Gefährdung, dass ein Atomkrieg ausbricht, dass irgendwelcher Terror hier bei uns, wir sind 30 Kilometer von Gorleben entfernt, da braucht nur einer ein kleines Bombchen drauf zu schmeißen, dann sind wir hier vergiftet. Nicht? Also ich spreche so etwas an und sage, ob das geschieht oder nicht geschieht, hängt ja nicht nur vom Bösen ab. Es hängt von Gott an, ob er es zulässt. Und da ist jedes Gebet nötig. Wenn wir nichts mehr nötig haben, dann geht es schließlich Gott so wie zum Beispiel vor der Sintflut. Da hat Gott gesagt, ich habe keine Lust mehr auf die Menschen. Sie sind voll Frevel und verderbt. Und wenn du zu denen gehörst, die Gott vergessen und die Frevel und verderbt sind, ja, nicht, dann wissen wir gar nicht, was Gott hier noch zulässt. Du bist also ganz wichtig. Jeder ist ganz wichtig. Jeder kann etwas tun, damit Gott weiter geduldig mit den Menschen ist, die häufig so viel Böses tun oder vorhaben. Und das setze ich ein und sage, das kommt, das macht dich zwischendurch jetzt hier ein bisschen langweilen, aber wenn du genau zuhörst, kannst du auch aus der Predigt ganz viel Honig saugen und die Kommunion verbindet dich mit unserem Gott. Nicht, wir wissen gar nicht, was morgen ist. Wie viele Völker gibt es, die nicht genug Brot haben? Es ist schon wichtig, dass wir versuchen, dass wir, was er uns gesagt hat, lobt mich, preist mich. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will nicht, dass ihr einfach so tut, als sei ich nun ein kleiner Hampelmann oder so etwas. Das lässt Gott nicht zu. Nicht? Und er Er geht auch sehr individuell mit jedem von uns um. Wie unser Schicksal ist, hängt sehr von unserer Gottestreue ab. Ich bringe dann immer gerne die Tatsache, was für ein frommer, kirchentreuer Mann mein eigener Vater gewesen ist und gnädigerweise vermutlich bewirkt hat, dass wir alle Tod und Schrecken und in so vielen fürchterlichen Situationen des Krieges gewesen sind und als ganze Familie überlebt haben. Ja, also ich bringe solche Dinge und habe damit doch auch Erfolg.
Ja, das hört sich so an. Das ist doch wirklich ein Versuch wert, das mal auf diese Art und Weise zu probieren. Nämlich, dass nicht alles so selbstverständlich ist, wie das hier manchmal zu sein scheint. Ja, danke schön für diese Anregung. Wir haben eine weitere Hörerin aus München, die ich begrüßen darf.
Ich bin eine Großmutter und habe 3 Enkelkinder bis jetzt immer wieder mal betreut und die waren mal bei mir. Und wenn die Kinder bei mir sind, dann habe ich sie immer jeden Abend und jeden Morgen auf den Schoß genommen und vor einem Muttergottesbild ein Morgengebet, also ein Vaterunser, gegrüßt seist du Maria, Schutzengel für die Verstorbenen und so. Und das hat sich so eingeschleift, also das die können selbstverständlich beten sie damit, obwohl ihre Eltern zu Hause bekommen sie gar nichts mit. Und also das, was wenn sie bei mir sind, ich bete trotzdem auch vor den Eltern, weil wenn wir bei uns sind und da beten auch die Kinder mit. Aber naja. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen. Ja. Auch zum Beispiel, wir beten für unsere Kinder, wenn sie dann da sind. Jeden Tag, wir hatten 4 Kinder und ein Rosenkranz. Und da muss dasjenige Kind, welches da ist, es kann spielen, es kann machen, was es will, aber still sein. Und wir haben auch nie Probleme, wenn wir sie mal sonntags in die Heilige Messe mitnehmen, wenn sie bei uns sind. Und da beten sie einfach, da sind sie so still, dass mich manche Leute gefragt haben, also zum Beispiel die Kleinste 2 Jahre, wie kann ein Kind mit 2 Jahren, sie dreht sich um und aber kein Muckser, ganz, ganz selten mal. Und also man kann das von klein auf, wenn man sagt, in der Kirche, pst, da ist der liebe Gott. Und also man kann das ohne weiteres. Und das bei allen dreien, nicht bloß bei einer. Und das, den Beitrag wollte ich halt beibringen. Und immer wieder Bibel lesen und wenn wir beten für irgendein Anliegen. Und auch für die Eltern, ja, vielleicht bekehren sie sich auch mal irgendwann. Die Kinder sind auch nicht getauft. Aber ja, bei uns geht das Leben christlich weiter, so wie es ist, wie bei unseren Kindern. Ja. Und die Welt, die hat ihn so geraubt, den Glauben. Und und sie sind eingegangen drauf. Aber ich denke, Gott wird uns hören und vielleicht bekehren sie sich auch mal.
Ja, das muss man auch hoffen. Ja. Aber vor allen Dingen ist es doch wunderschön, dass die Kinder auch an die Stille gewöhnt werden. Denn sie sind aufgeschlossen für das, was darin steht. Nicht die Mutter Gottes zum Beispiel und die Heiligen und unser Herr. Sie sind dafür aufgeschlossen und wenn man sie dann daran gewöhnt, dann können sie es auch praktizieren, auch in der Messe. Die Erfahrung machen wir auch.
Ja, danke schön. Wir haben jetzt noch einen letzten Hörer aus Bad Hersfeld. Herr Matthias, darf ich begrüßen.
Ja, schönen guten Morgen. Und danke, Frau Mewes, für Ihre wirklich wertvollen Hinweise. Und ich finde, es kann gar nicht oft genug betont werden, wie wichtig doch die Aufgaben der Mütter sind in der Kindererziehung und dass sie da eine wertvolle Zeit haben, wenn sie sich da um die kleinen Kinder kümmern können und sie auch zu Jesus hinführen können. Und ich finde es ganz wichtig, auch die Kinder im jungen Alter, also ich sag mal so bis 10, auch mal, dass sie mal ganz bewusst eine Entscheidung treffen, ein bewusstes Ja sagen zu Jesus.
Ja.
Das ist ein Fundament, wo man, das dieses Ja einmal ausgesprochen wurde, selbst wenn es dann wieder für Jahre verloren geht, aber das kommt wieder.
Ja, ja, es ist dann wie eine kleine, wie eigentlich im Kleinen das große Ja der Maria, nicht das Vertrauen zu Gott. Das ist ein Mysterium. Ich bin dankbar, dass Sie darauf hinweisen. Das ist eine gute Hilfe.
Also ein kleines Weihegebet, sich kann man ja auch jeden Tag dann machen, auch der Mutter Gottes sich weihen, ist ja auch eine Möglichkeit, wo man das einfach sich wieder bewusst dann macht, dass man unter diesem Schutz und Schirm geht und heute durch den Tag geht. Aber jetzt, da kam natürlich auch noch was Wichtiges, die Opferbereitschaft, von der Sie ja auch gesprochen haben, Frau Mewes, die auch der Herr Matthias gerade angesprochen hat. Das ist ja heute sehr schwierig, wenn man das Wort hört, dann verdrehen sich ja schon alle Augen und Ohren. Aber gerade das haben Sie ja wirklich auch als Voraussetzung gesagt, damit die Kinder, die wir erziehen, später letztendlich den Weg zum Glücklichsein finden, zur Lebenserfüllung durch Liebe und durch Arbeit. Also unter der Voraussetzung, dass sie das von uns als Eltern erfahren haben. Jetzt sind ja heute diese ganzen Triebkräfte, die gesellschaftlichen Kräfte, die gehen ja in die völlig andere Richtung. Was ja nicht heißt, dass die Frauen deshalb glücklicher sind.
Nein,
aber wie kann man denn vermitteln, dass es eigentlich etwas sehr, sehr Schönes ist, Frau zu sein, Mutter zu sein? Weil dieser Begriff ist ja genauso destruiert letztendlich. Also dass es etwas sehr Erfüllendes sogar ist, diesen Weg mit so einem kleinen Kind und mit mehreren Kindern zu gehen.
Ja, man kann da immer mit der Erfahrung kommen. Wir haben jetzt 40 Jahre lang nicht die Mutter abgeschafft und die Männin an die Stelle gesetzt. Und wir haben so viele Depressionen von den Frauen, die nun auch kinderlos, freiwillig kinderlos geblieben sind, um des einfachen oder egozentrischen oder Karrierelebens willen. So viele Depressionen jenseits der 50-Jährigkeit. Nicht, man darf einfach damit argumentieren, dass die Erfahrung gelehrt hat, dass der Mensch nicht einfach nur durch tägliche Lust oder Bequemlichkeit glücklich wird auf die Dauer, sondern durch die Lebenserfüllung, die Sinnerfüllung des Lebens. Und die gibt das Aufziehen von Kindern wie kein anderes Gebiet für eine Frau. Und dies wieder zu entdecken, auch die natürliche Mütterlichkeit, die Mütterlichkeit als ein Wert, wie sehr brauchen auch unsere Männer unsere Mütterlichkeit. Die ganze Welt braucht die Mütterlichkeit. Hermann Hesse hat so richtig gesagt, ohne Mutter kannst du nicht lieben. Die Mutter abschaffen ist fast so wie ein Stück des Glaubens abschaffen. Denn diese mütterliche Liebe ist ja die opferbereite Liebe. Und das ist die Liebe, die Christus uns lehrt. Hier ist also ein unmittelbarer Zusammenhang. Und deswegen ist diese Machenschaft, die Mutter gar nicht mehr in den Mund nehmen zu können, die Mutter zu diffamieren, ihnen nicht mal mehr 150 Euro extra zu schenken, weil sie Mütter sind, das ist einfach böse. Nicht, das ist ein Zeichen, dass ja ein böser Geist waltet. Und davon können wir keine Zukunft haben. Es gibt keine Zukunft ohne Mütter. Und die Mütter selbst werden durch ihre Sinnerfüllung glücklich.
Ja, da kommen wir an den Anfang auch zurück. Wie Sie gesagt haben, der Glaube, der baut ganz wesentlich einfach auf der Beziehung, auf der Bindung an die Mutter als die erste Stellvertreterin Gottes auf, wenn ich das so sagen kann.
Ja.
Eben diese bedingungslose Liebe, die sie gibt, weil sie einfach rund um die Uhr da ist und ansprechbar ist und das Kind beschützt und es liebt und ihm Geborgenheit vermittelt.
Ja.
Und dabei ja auch sieht, wie das Kind gedeiht und das ist ja auch, macht gegenseitig ja auch glücklich.
Ja. Und was sind das für wunderschöne Kinder, die in dieser Weise nicht in Gottes Schutz gehalten werden, in Natürlichkeit auch, mit schön gestillt. Wozu haben die Mütter die Milch? Nicht nur für diesen Zweck, das ist doch alles so wunderbar. Es ist alles wundervoll vorbereitet von Gott. Er will es so haben, er will die Familie, er will diese Form von Nähe und Geborgenheit, genauso wie er die väterliche Liebe will, die wieder die Richtung vorgibt und auch die Grenze setzt. Deswegen hat er eine dunkle Stimme. Es ist alles so wundervoll vorbereitet, aber wir müssen natürlich in Freiheit dann solche Entscheidungen treffen. Die Freiheit ist auch etwas, was zu den Dingen gehört, mit denen Gott uns beschenkt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir merken, wo die Schlange sitzt und lauert und sagt, wir können es auch. ohne das Einhalten von Gott und seinen Grenzen.
Ja, das war ein sehr schönes Wort zum Abschluss. Frau Mewes, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren zum Thema, wie können wir unsere Kinder zum Glauben erziehen, und dass Sie auch sehr viel Mut und Hoffnung gemacht haben, dass die Familie nicht aufgebbar ist und dass es auch etwas sehr Kostbares, sehr Wertvolles ist, sich auf diesen Weg einzulassen, Liebe zu geben, Liebe zu erfahren. Vielen Dank, Frau Mewes, und Ihnen vor allem noch reichen Segen und viel gute Schaffenskraft.
Ja, danke. Und vielen Dank fürs wunderbare Moderieren.
Dankeschön. Ja, ich darf einfach darauf hinweisen, für all die, die nicht alles mithören konnten, Sie haben die Möglichkeit, auf unserer Homepage unter www.horeb.org im Podcast-Angebot diese Sendung noch einmal herunterzuladen und sich noch einmal zeitunabhängig dann anzuhören. Sie können diesen Vortrag auch gerne verschenken als CD-Mitschnitt und können eine CD bestellen beim CD-Dienst unter folgender Hörernummer, unter der 08323 9675 120. Und auch auf der Homepage bekommen Sie natürlich auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag, Ihnen alles Gute. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.